ein Musical statt. Es wurde aufgeführt vom Evangelium für Kinder. Die Kinder haben eine Woche lang daran geübt. Gestern wurde es aufgeführt in der Hans-Sachs-Straße. Es war eine sehr gute Aufführung, fast fernsehreif, würde ich sagen. Und dort wurde auch erinnert an Gottes Treue. Acht kommen durch, es ging um Noah und seine Familie. Und dass Gott versprochen hat, ich will nicht nochmal die Erde verderben. Von nun an soll nicht aufhören, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Ja, und dieses Versprechen hat Gott gehalten. Bis heute, an diesem ersten Tag der Woche, der Auferstehungstag, wo die Frauen am Grab waren und dem Herrn begegnet sind. Und seitdem feiern die Christen diesen ersten Tag im Blick auf seine Auferstehung. Auch wenn er bei uns Sonntag heißt, in Russland heißt er Voskresenje, Auferstehungstag, in Italien Domenica, der Tag des Herrn. Der Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wir wollen das noch in einem Lied bekennen. Das Lied Gott ist gegenwärtig, aber nicht aus dem blauen Liederbuch, wo wir das gewohnt sind, sondern aus dem roten Liederbuch. Es ist das Lied Nummer 603. Wir singen die Verse 1 und 2. Ja, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Eigentlich die sechste Strophe des Liedes von Gerhard Terstegen. Und da hat ein Liederdichter 2005 nochmal zwei Verse dazu gedichtet. Die singen wir dann am Schluss. Vor einiger Zeit war unser Bruder Klaus Küttner wohl nach vorn gegangen und hatte ein paar Worte gesagt, nachdem er und seine Frau mehrmals schon bei uns waren. Er hat den Eindruck, wir sind eine Gemeinde, wo das Wort Gottes noch auf dem Leuchter steht. In Anlehnung an Matthäus 5, Vers 14, wo der Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ja, ein gutes Zeugnis, was unser Bruder Klaus Küttner uns gegeben hat als Gemeinde. Wir sollen leuchten. Bitte mal hier einschalten. Ja, wir sehen hier auf der Folie, es soll das Bild einer Stadt sein. Und die Lichtpunkte, die dort zu sehen sind, das sind Kirchen und Gemeinden an einem Sonntag. Sonntags, wo die Christen sich versammeln, um Gottes Wort, um ihren Herrn. Es könnte vielleicht hier auch auf dem Berge sein. Nehmen wir an, es ist der Kassberg, der Schlossberg, der Sonnenberg, der Kapellenberg. sind gerade 4 Punkte. Dort finden Gottesdienste statt. Natürlich auch noch in vielen anderen Kirchen und Gemeinden. Es muss nicht immer auf dem Berg sein, es kann auch im Tal sein oder in einem Hinterhof. Lichtpunkte sind es allemal. Sonntag ist Arbeitsruhe, ist Feiertag, da ist in unserem Land gesetzlich noch garantiert. Es gab damals so eine Kampagne, auch dieses Sonntagsgebot aufzuweichen. Man sah dann auch viele Aufkleber an Autos. Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage. Ja, in Großbritannien ist das Wirklichkeit geworden. 1994 wurde der Sonntagsschutz aufgehoben. Viele haben sich gefreut, ja, da können wir sonntags auch einkaufen gehen. Aber es zeigte sich, dass sie eben auch sonntags arbeiten mussten oder müssen. Es wurde begründet, wir müssen unsere Wirtschaftskraft stärken, aber es ist nicht eingetreten. Wo man gegen Gottes Gebot, gegen diese Gewohnheiten verstößt, kann kein Segen darauf liegen. Es ging im Gegenteil mit der Wirtschaft in Großbritannien abwärts. Ja, Sonntag, ein Tag, wo wir uns versammeln um Gottes Wort. Vor einiger Zeit war die Seniorengruppe unserer Gemeinde in der Gemeinde Sema. Wir wollten die Geschwister dort kennenlernen. Es wurde auch etwas gesagt über die Gemeinde, über ihre Anfänge, über ihre Gründung. Und da sagte der Bruder Günther Lötschen, am Anfang war ja hier in Herold, das war das geistliche Zentrum. Von dort gingen alle Aktivitäten aus und auch alle Impulse. Und die Geschwister, die sich bekehrt hatten und in Sema wohnten, die gingen zum Gottesdienst nach Herold. 6 Stunden Fußweg. Sind also spätestens 3 Uhr früh, wenn es noch Nacht war, aufgebrochen, waren dann 9 Uhr in Herold und sind dann am Nachmittag wieder nach Hause gelaufen. Das war es ihnen wert. Das wollten sie. Das war ihnen wichtig. Da habe ich auch dran gedacht, da erzählte ein Arbeitskollege, er war in Gefangenschaft in Frankreich, in Grenoble, wo wir eigentlich sagen, Frankreich ein säkularisiertes Land mit wenig geistlichen Impulsen. Aber er sagte, na, sonntags fuhren in Grenoble keine Straßenbahnen. Da war Sonntagsruhe, da fuhren auch keine Busse und die Gaststätten hatten zu. Also wir konnten sonntags als Kriegsgefangene, wenn wir Ausgang hatten, fast nichts unternehmen. Ja, das Sonntagsgebot, das Arbeitsverbot am Sonntag streng eingehalten. Und das Gewerbeaufsichtsamt wacht darüber. Mein Chef hat mal dort bei dem Amt beantragt, dass wir sonntags arbeiten dürften. Das wurde nicht genehmigt. Es wurde gesagt, das Sonntagsarbeitsverbot, die Sonntagsruhe ist gesetzlich garantiert. Und wir sehen keine Notwendigkeit, in Ihrer Firma das aufzuweichen und eine Ausnahmeregelung zu erlassen. Vor unserem Gebäude, ganz in der Nähe, fährt eine Straßenbahn über den Goetheplatz. 2 Wochen, nachdem wir unser Haus hier feierlich in Gebrauch genommen haben, da wurde die Straßenbahnlinie eröffnet. Für uns zum Segen. Denn ich glaube nicht, dass Geschwister, die einen langen Fußmarsch auf sich nehmen müssen, sonntags hier kommen würden, weil es ihnen dann halt gar nicht möglich ist. Ja, es gibt Ausnahmen, Nahverkehr, Stadtwerke, Kranken- und Pflegedienste, Polizei und viele andere. Es ist gut, dass die sonntags arbeiten. Uns und der gesamten Gemeinschaft zum Segen. Vor einiger Zeit las ich eine Geschichte, da betritt ein Fahrer montags den Bus und bezahlt. Und als er dann auf seinen Sitzplatz Platz genommen hat und das Wechselgeld nachzählt, da stellt er fest, der Busfahrer hat ihm zu viel herausgegeben. Was tun? Es ist nur ein ganz kleiner Betrag. Er ist eigentlich auch müde und abgeschlafft. Ja. Aber es geht ihm nicht aus dem Kopf und dann beschließt er, an der nächsten Haltestelle stehe ich auf und gehe vor und sagt, Sie haben mir zu viel Wechselgeld gegeben. Der Busfahrer sagt, ja, ich weiß. Und das habe ich Ihnen mit Absicht gegeben. Denn ich war mal bei Ihnen in der Kirche und da hörte ich Sie predigen und jetzt wollte ich mal testen, ob das, was Sie verkünden, ob Sie das im Alltag auch ausleben. Ja, es muss nicht immer der Busfahrer sein. Es kann vielleicht auch die Verkäuferin im Supermarkt sein, an der Kasse, die uns gesehen hat. Nicht immer gerade die vorn stehen, das Wort verkünden. Vielleicht auch die, die einfach in den Reihen sitzen, wo Nachbarn und Freunde feststellen, du gehst doch jeden Tag früh um 8 oder 8:30 aus dem Haus, gut gekleidet, mit Tasche unterm Arm. Wir wissen, dass du eine Gemeinde besuchst. Und jetzt wollten wir mal testen, wie lebst du dein Christentum aus? Ja, solche Tests gibt es. Das muss nicht immer mit Geld sein. Das können auch andere Reaktionen sein, dass wir vielleicht auch angegriffen werden. Und wie reagieren wir dann? Enttäuschen wir die anderen? Manchmal wird auch mit Absicht provoziert. Ja, montags bestieg der Pfarrer den Bus. Oder auch wir. Montags, das ist so dieser Tag nach dem Sonntag, wo dann eigentlich die richtige Woche erst losgeht. Oft sagen wir auch, wir gehen freitags ins Wochenende. Das ist der Sonnabend und der Sonntag, zwei freie Tage. Jetzt sind wir raus aus dem Stress des Berufslebens. Jetzt haben wir freie Zeit, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Jetzt können wir uns erholen, können die Freizeit genießen. Und dann am Montag. Ja, montags passieren auch die meisten Unfälle, statistisch gesehen. Die Berufsgenossenschaft führt darüber Buch. In den Betrieben, aber auch im Haushalt passiert das. Oder auch im Verkehr. Und montags wird auch die schlechteste Qualität produziert. Da sagen viele, wenn sie ein neues Auto gekauft haben und dann ist Fehler über Fehler immer wieder in der Werkstatt, die sagen, das muss ein Montagsauto gewesen sein. Steht ja nicht dran, wann es produziert wurde. Ein Montagsauto. Keine gute Qualität, immer wieder Fehler, immer wieder Aufsuchen der Werkstatt. Es kann frustrierend sein. Und das ist sprichwörtlich geworden. Ja, am Sonntag sind wir hier, lassen uns zurüsten. Dann gehen wir hinaus ins Missionsgebiet. Eigentlich wäre es gut, wenn über diesen Türen hier und hier ein Schild hängt, ein Spruchband, wo drauf steht: Achtung, Sie betreten das Missionsgebiet. Dort in der Welt draußen, da sollen wir und dürfen wir unseren Glauben ausleben. Das haben auch andere schon gewusst. Von Goethe kommt ja der Spruch: Es genügt nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es genügt nicht etwas zu wollen, man muss es auch tun. Das wurde uns in der Schule immer wieder eingeschärft. Von diesem großen Mann, diesem Dichterfürst, stammt dieser Spruch, sagte der Lehrer, nicht von mir, sondern merkt euch das. Es hat ein großer Mann gesagt und es ist wahr. Ja, natürlich ist es wahr. Es genügt nicht genug zu wissen, was in der Bibel steht. Wenn wir die jetzt vielleicht rezitieren könnten und ganz genau wüssten, die in die Bibelstelle, was steht da? Das allein ist es noch nicht. Man muss es im Herzen haben. Vorige Woche, ich habe überlegt, über was wurde gepredigt. Ich muss bekennen, ich habe es nicht mehr gewusst. Aber ich weiß noch das Lied. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Ja, gut, dass wir Gemeinschaft haben. Gut, dass wir Geschwister sind, dass wir uns eins machen dürfen im Glauben an unseren Herrn. Und dass wir in diesem Einssein auch in die Welt hinausgehen und das der Welt zeigen dürfen. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind eine Gemeinschaft. Ja, Achtung, Sie betreten das Missionsgebiet. Der Jesus, der hat das seinen Jüngern so angeordnet. Da heißt es in Matthäus 10, Vers 5, da hat er seinen 12 Jüngern, die späteren Aposteln, hat er zur Seite genommen und gesagt, ich sende euch jetzt aus. Und er bestellte sie daher und sandte sie aus. Und hatten verschiedene Aufträge, Kranke zu heilen und das nahe Reich Gottes zu verkündigen. Und dann später lesen wir auch nochmal an einer anderen Stelle, Lukas 10, Vers 1. Nach diesen aber bestellte der Herr auch 70 andere und dann sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jedem Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er aber sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer inmitten von Wölfen. Ja, also erst die 12 Stammjünger, die Apostel, die Profis und dann die anderen. Auch uns. Auch wir sind ausgesandt und auch uns gilt dieses Wort, das Reich Gottes zu verkündigen. Und auch uns gilt immer noch Er sendet uns wie Lämmer unter die Wölfe. Am vergangenen Mittwoch klang das ja auch an in der Bibelstunde. Ja, es ist nicht einfach, den Glauben auszuleben in der Welt. Auch wenn wir gefordert werden, auch wenn wir provoziert werden, auch wenn uns der Herr vielleicht vor knifflige Aufgaben stellt. Wie reagieren wir? Konnte eigentlich, gut, der Pfarrer hatte Zeit, der konnte in Gedanken irgendwie Bibelstellen durchgehen und sich dann sagen, jawohl, ich muss so handeln, ich muss jetzt vorgehen. Aber oftmals bleibt uns dafür keine Zeit, da müssen wir in Sekunden von Bruchteilen entscheiden, wie wir reagieren. Und es ist gut, wenn Gottes Wort in unserem Herzen ist, wenn es in uns durch unser Unterbewusstsein wirkt. Denn das ist das, was eigentlich unser Handeln beeinflusst, unser Handeln bestimmt. Gottes Wort sagt uns in Philipper 2, Vers 12 bis 15, daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Wir scheinen wie Lichter in der Welt. Bitte mal jetzt die zweite Folie auflegen. Ja, wenn dann der Alltag beginnt, dann sind es nicht mehr diese großen Lichter, dort wo Kinder Gottes sich versammeln zum Gottesdienst, um sein Wort, auch um den Tisch und das Mahl zu feiern, sondern dann sind es viele kleine Lichter, Lichter in der Welt. Das ist der Alltag der Christen, Lichter an vielen Orten, der Glaube am Montag, aber natürlich auch am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Im Beruf, in der Schule, im Wohnumfeld, in der Familie, im Verein, dort, wo wir hingestellt sind, wo wir sagen, jawohl, hier ist unser Platz, aber vielleicht auch dort, wo wir aus eigenem Willen hingelaufen sind. Eberhard Burger, der Wiederaufbauleiter der Frauenkirche, der ist kürzlich 70 Jahre alt geworden und in einem Artikel, da hat er rückblickend nochmal gesagt, dass über der Frauenkirchenbaustelle einen besonderen Geist wehte, habe ich deutlich gespürt. Das gemeinsame Feiern der Gottesdienste in der Unterkirche habe die Bauarbeiter sehr beeindruckt. Viele hätten den Weg zur Kirche zurückgefunden oder überhaupt erst gefunden. Und es ist auf der Baustelle nie gebrüllt worden. Alle hätten sich in den Dienst einer großen Sache gestellt. Ja, so ein gutes Zeugnis eines Bauleiters, der über 11 Jahre hindurch diese Baustelle begleitet hat. Auch wir haben hier gebaut, 4 Jahre lang. Wir sind beobachtet worden von den Nachbarn und einige haben uns bescheinigt, jawohl, bei euch ging es anders zu als auf den Baustellen dieser Welt. Da ist auch nie gebrüllt worden. Ist laut gerufen worden vielleicht vom Dach runter in den Hof oder umgedreht, damit wir uns auch verständigen können, damit wir uns verstehen. Aber das hat nichts zu tun mit Brüllen. Das Klima, wie wir miteinander umgehen, hat beeindruckt. Ja. Seinen Glauben ausleben am Montag. Licht in der Dunkelheit sein. Lichter setzen in der Dunkelheit dieser Welt. William Booth, der Gründer der Heilsarmee in England, der hat dazu mal gesagt, ein Christ ist 5 Jahre nach seiner Bekehrung nicht mehr für persönliche Evangelisation zu gebrauchen. Nach 5 Jahren hat er sich so sehr christlich sozialisiert, dass er seine früheren Freunde nicht mehr erreicht. Stimmt das? Ist das so? Er hat folgende Beobachtung gemacht, je stärker sich Christen von der Welt absondern, desto weniger können sie Nicht-Christen ansprechen. Viele setzen sich mit hohem Maß an Zeit und Fähigkeiten, Kraft in die Gemeinde ein, für die Gemeinde ein. Aber das bedeutet auch, dass sie selten Zeit mit Menschen außerhalb der Gemeinde verbringen. Mir ging es genauso. Nach meiner Bekehrung bin ich nicht lange danach aus dem Spielmannszug ausgetreten, da waren sie alle sehr enttäuscht. Warum machst du das? Na, ich habe es auch nicht so richtig bekannt. Ich habe nicht gesagt, naja, wenn ihr hinterher immer in eine Kneipe geht und dann gewisse Reden führt und Lieder singt, die ich nicht mehr mitsingen kann und ich möchte mit euch nichts mehr zu tun haben. So war es auch. Das hätte sie tief beleidigt. Habe ich mir nicht getraut, aber ich habe vielleicht in den 38 Jahren danach vielleicht 4, 5 Leute von dieser Gruppe noch mal getroffen. Wir haben uns unterhalten und sie haben immer wieder gesagt, na, es war enttäuschend, dass du aufgehört hast bei uns. Ja, schade. Nie mehr konnte ich ihnen meinen Glauben bezeugen, konnte ich ihnen etwas sagen von dem, was in mir anders geworden ist. Ich muss ja nicht mit in die Kneipe gehen nach der Übungsstunde. Ich muss ja auch die Lieder nicht mitsingen. Aber man muss auch unsere Mitchristen, unsere Mitmenschen ertragen können in ihrem Verhalten. Auch wenn es das manchmal gegen den Strich geht. Ja, ich hatte mir das zu Herzen genommen. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Im vergangenen Jahr war in Bad Lausick eine Gedenkveranstaltung zu dem Zusammengehen oder der Wiedervereinigung der Brüdergemeinden 1937 und da waren auch Gäste da. Einer sagte, in England hat es auch Fälle gegeben, haben Christen die Fenster ihrer Häuser zugemauert, die nach außen zur Welt gingen. Die hatten nur noch Fenster zum Hof hin, damit sie nicht in Berührung mit dieser Welt kamen und sich verunreinigen, in Anlehnung an dieses Wort. Ja, mir ging es auch so. Ich wollte weg von dieser Welt und habe mich auch entfernt von meinen früheren Freunden. Und irgendwann hatte ich gar keine nichtchristlichen Freunde mehr. Persönliche Evangelisation, Fehlanzeige. Ja, und es ist eine Not, mit normalen Menschen in Kontakt zu kommen. Dass wir ganz einfach, ungezwungen, so wie wir sind, auch über den Glauben reden. Auch wenn wir vielleicht damit anecken und wenn andere dann das Gespräch schnell beenden. Aber das ist das ganz Normalste. Vor einigen Jahren zum Stadtfest habe ich mich mal beteiligt an einer christlichen Meinungsumfrage. Da war ein Fragebogen, ich glaube mit 20 Fragen. Und da hat man schon Herzklopfen, wenn man dann von seinem Tisch so in die Masse guckt. Die Leute gehen vorbei und denken, wen könntest du mal ansprechen? Ja, das sieht ganz vernünftig aus. Und wenn man dann eben ins Gespräch kommt, da wurde oft gesagt, nee, ich kenne das schon und ich bin auch in der christlichen Gemeinde. Ja. Aber zu den anderen, die mit bunten Haaren oder kahlgeschoren oder stark tätowiert dort uns am Wege gegenüberlaufen, da war es schon schwer, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und doch gab es einige, die offen waren dafür. Ja, das Gleichgewicht zwischen der Absonderung von der Welt und die Sendung in die Welt zu wahren. Unsere Mission, die eignet sich unter unseren Mitmenschen. Und das heißt auch, dass wir als Christen mit dem leben, was die anderen haben, an Sorgen, an Freuden, an Nöten und Bedürfnissen, dass wir ganz einfach daran teilnehmen dürfen. Und das ist ganz normal. Und ich glaube, am Montag oder an jedem Wochentag, da heißt in der Gesinnung Jesu mit meinen Freunden in der Schule, im Verein, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder wo auch sonst, dass wir mit ihnen leben und reden können. Auf einer Konferenz christlicher Führungskräfte hat ein Teilnehmer mal einen interessanten Vergleich gebracht. Er hat die Gemeinde mit einem Schiff verglichen. Es gibt auch das Bild oder das Lied, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch den Strom der Zeit. Ja, gestern hatte ich schon erinnert an die Arche, die Noah gebaut hatte. 8 kommen durch und es kamen auch 2 Kapitäne von Kreuzfahrtschiffen zu Wort. Der Kapitän Smith von der Titanic und der Kapitän von der Concordia. Die kamen zu Wort und unterhielten sich auf der Bühne mit Noah. Was sind wir? Kreuzfahrtschiff oder Flugzeugträger? Ich möchte nichts gegen Kreuzfahrtschiffe sagen. Seit 25 Jahren gibt es christliche Kreuzfahrten. Die werden immer wieder angeboten in christlichen Zeitschriften. mit Bord, Kosaunenchor, mit Chor, mit christlichen Liedermachern, bekannten Pastoren und anderen Prominenten wird immer gesagt, wer alles mit dabei ist. Und diese Personen, diese Prominenten, die unterhalten die Mitfahrer, die Gäste. Viele Leute sind auf dem Schiff. Sie sind Teilnehmer und Konsumenten. Sie lassen sich bedienen und es ist kaum irgendein Arbeitseinsatz, der von ihnen gefordert wird, außer eben dann die Probe, wenn mal der Rettungseinsatz geprobt wird. Also wenn Alarm angezeigt wird, Schwimmwesten anlegen, sich an den Stellen versammeln, wo das vorher angezeigt wurde. Das ist eigentlich die einzige Arbeit. Ansonsten lässt man es sich gut gehen. Das Schiff muss attraktiv sein, bequem, es sind viele Angebote, denn die Leute sollen ja auch wiederkommen. Das Wesentliche passiert an Bord. Und die Landgänge sind eigentlich nur zur Abwechslung. Ja, anders auf dem Flugzeugträger. Pazifisten werden jetzt vielleicht Mühe haben mit einem Bild vom Kriegsschiff. Aber wenn ich erinnern darf, wir haben ja auch in unserer Bibel das Bild von der Waffenrüstung Gottes. Aber denken wir mal nicht dran, dass auf diesem Kriegsschiff jetzt die Flugzeuge starten, beladen mit Bomben und Raketen, sondern es ist vielleicht ein Notfall, da ist ein Kreuzfahrtschiff untergegangen. Es ist dunkel, Leute in Rettungsbooten sind irgendwo auf dem weiten Ozean. Es ist hoher Wellengang, dringend Hilfe ist erforderlich und jetzt starten die Piloten mit Suchscheinwerfern, mit Nachtsichtgeräten, mit Ortungsgeräten, Wärmebildkameras und. Und sie sind ständig verbunden mit dem Flugzeugträger. Dort sind es also nicht Urlauber, Gäste, Konsumenten. Nein, auf so einem Flugzeugträger gibt es nur Mitarbeiter. Auch die, die vielleicht nicht im Flugzeug sitzen, sondern die an Bord bleiben. Die sorgen eben halt für die anderen. Sorgen dafür, dass das Schiff in Ordnung ist, dass es seinen Kurs hält. Sorgen dafür, dass auch die Flugzeuge betankt werden, dass sie repariert werden. Kümmern sich um die Piloten, dass sie bestärkt werden, dass sie sich ausruhen können, dass sie getröstet sind und dass sie motiviert in den nächsten Einsatz starten. Der Flugzeugträger ist der Rückzugsort. Die Gemeinde als Rückzugsort derer, die Montag bis Samstag geackert und gearbeitet haben für ihren Herrn. Und natürlich müssen die auch mal ausruhen. Da gibt es Heimaturlaub. Unser Bruder Daniel Riegel, der wird also in nächster Zeit, nach 4 Jahren im Missionsfeld, wird er in Heimaturlaub kommen, um sich zu erholen, um sich zu stärken, um sich neu zu motivieren, um vielleicht auch zu erkennen, wie ist mein weiterer Weg, was ist mein Auftrag, wenn dieser Urlaub beendet ist. Ja, und der Kapitän. Auf dem Kreuzfahrtschiff ist der Kapitän die Mitte. Da gibt es das Kapitänsdinner, da sind nur ausgewählte Gäste dort. Da darf nicht jeder dabei sein. Auf dem Flugzeugträger ist es was ganz anderes. Da ist der Kapitän der oberste Befehlshaber. Er legt die Einsätze fest. Er sagt, was zu tun ist. Und er hat auch die Macht. Dem Kreuzfahrtschiff hat der Kapitän nicht unbedingt alle Macht. Wenn eben einer nicht am Dinner teilnehmen will und lieber in der Kabine bleibt oder am Pool liegen möchte, ist er eben dort. Auf dem Flugzeugträger nicht. Dort gibt es ganz klare Anweisungen. Dort gibt es Pläne und dort sollte jeder an seinem Platz sein, wo er gebraucht wird. Ja, eigentlich hatte ich jetzt Anspiele geplant, aber nun habe ich erfahren, also vorige Woche erfahren, dass Jugend nicht unter uns ist. Und ich möchte ganz einfach nur erzählen, worum es darin geht. Das sind also 2 Arbeiter, die haben Mittagspause, die gehen in ihre Kantine, stellen sich an und unterhalten sich. Und da sagt der eine, hast du das schon gehört von dem Müller aus der Materialbeschaffung, ja, was ist mit dem? Na, da war ein Telefonanruf und da wollte jemand seinen Chef sprechen und der Müller sagt es dem Chef mit zugehaltenem Hörer und da sagt der Chef, sagen Sie, ich bin nicht da. Und dann sagt der Müller, ich will Ihnen sagen, der Chef ist nicht da. Und legt auf. Ja, da ist natürlich zum Eklat gekommen. Und der Chef hat sich den Kollegen Müller vorgeknüpft. Kollege Müller sagt dann, wenn Sie lügen wollen, dann ist das Ihre Sache. Aber ich tue es nicht für Sie. Ja, ein Mann mit Prinzipien. Ja, die beiden Kollegen haben inzwischen ihr Essen bekommen, gehen an den Tisch und der eine stützt den Kopf kurz in die Hände und bleibt ein paar Sekunden in dieser Stellung stehen. Da fragt der andere, sag mal, ist dir nicht gut? Wieso? Na, du bist gerade so zusammengesunken. Nee, ich habe gebetet. Ja, wieso? Warum tust du das? Er geht runter und riecht am Gulasch und sagt, na, ist doch alles in Ordnung, stimmt was nicht mit dem Essen? Nein, das ist keine Vorsichtsmaßnahme, dass das Essen mir auch bekommt, dass es gut ist, sondern ich habe ganz einfach meinem Gott dafür gedankt. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir zu essen haben. Und es gibt viele, die können ihren Teller nicht füllen in dieser Welt. Ja, stimmt der andere zu, dann wünsche ich guten Appetit. Ja, in der weiteren Unterhaltung kommt es dann noch, dass persönliche Probleme und Nöte ausgetauscht werden und sagt der Nicht-Christ zu dem anderen, ja, bis Sonntag muss meine Schwester ausziehen, da hat es Probleme mit dem Vermieter gegeben, hat ihr die Wohnung gekündigt, wir wissen gar nicht, wie wir das schaffen sollen, das ist das totale Chaos und es sind zu wenig Leute da und wir haben auch zu wenig Autos. Ja, sagt der andere, ja, ich könnte euch ja helfen, ich habe einen VW-Bus, den bringe ich mit. Und, aber du kennst uns doch gar nicht. Ja, macht nichts, ich helfe trotzdem gerne. Er freut sich ganz toll. Ja, sagt er, und wenn wir das dann geschafft haben, dann können wir dann alle am Sonntagmorgen zum Frühschoppen gehen. Mein Schwager, der lädt uns ein. Bist mit eingeladen, wenn du uns schon geholfen hast. Ja, dann ist natürlich wieder das Prinzip gefragt. Nein, da kann ich nicht gehen, ich gehe in den GD. Ach, ins Fitnessstudio. Das neue in unserem Wohngebiet, GD, kenne ich, war ich auch schon mal dort. Wusste gar nicht, dass du so sportlich bist. Nein, nicht Fitnessstudio. Ich gehe in den Gottesdienst, in unsere Stadtkirche. Aha, ja, da gibt es eine Predigt, da sind wir als Geschwister zusammen. Da lassen wir uns zurüsten, da haben wir gute Gemeinschaft. Es gibt ein gutes Wort zu hören. Meistens singt auch noch der Chor, ich liebe auch die Orgel. Komm da einfach mal mit. Kannst deine Jungs auch mitbringen? Naja, ich weiß nicht so. Na gut, vielleicht komme ich doch mit. Und am Ende ist noch Stehkaffee, da gibt es Kaffee und Kuchen. Bist eingeladen. Vielleicht treffen wir uns. Ja, der erste Mensch, ein Mensch mit Prinzipien. Und ja, begrüßt es auch, dass der Müller nicht gelogen hat, sondern dass er seinen Glauben dort ausgelebt hat. Es war nicht die Rede davon, ob er ein Christ ist, aber wir können es vermuten. Es gibt natürlich auch Menschen, Humanisten in unserer Welt, die auch solche Prinzipien haben, die überhaupt nicht lügen, ganz egal, was kommt. Aber für die Christen ist es eigentlich selbstverständlich. Eine große Anfechtung habe ich auch selbst schon erlebt. Und ich muss bekennen, ich habe auch manchmal dann nicht so deutlich die Wahrheit gesagt. Man kann ja auch Ausflüchte machen. Ja, Chef, rufen Sie später nochmal an und so weiter. Ja, da ist mir wieder deutlich geworden, jawohl, du hättest hier ganz klar das bekennen sollen. Denn wenn man einmal nachgibt, dann geht es immer. In unserem Betrieb wurde trotzdem sonntags gearbeitet, wurde dann nicht angeordnet, sonntags zu arbeiten, sondern wurde darum gebeten, kannst du nicht sonntags mal so 1-2 Stunden. Ja, dann habe ich halt gesagt, na gut, ich kann aber erst nachmittags nach um 12. Na, das macht nichts, aber dass du einfach mal guckst, ob die Maschinen auch noch laufen. Wenn man einmal Ja sagt, dann ist es vorbei. Dann muss man immer dort zusagen. Ja, schade, wenn man solche Prinzipien verletzt. Christen setzen Zeichen durch ihr Verhalten. Am Arbeitsplatz, aber in der Schule, im Verein, in der Nachbarschaft, überall. Und andere, die sollen das auch sehen und erleben, das, was wir glauben. Und die bilden sich natürlich auch über uns ein Urteil. Ja, Das Zweite, was hier in dem Anspiel jetzt deutlich wird, ein Christ pflegt Rituale, wenn ich das so mal bezeichnen darf. Also das Gebet vor dem Essen ist ein deutliches Zeichen und auch ein Zeugnis für unseren Glauben. Und die meisten, die erkennen das einfach. Vor einiger Zeit hatte unser Sohn seine standesamtliche Trauung. Wir waren dann zum Essen im Ratskeller. Dort habe ich gebetet vor dem Essen und am Ende hat mich dann die Kellnerin mal zur Seite genommen und wollte einiges wissen über die Kirche. Sie war nicht in der Kirche, aber sie hat einen Mann kennengelernt, der war Christ. Und sie hat gesagt, naja, der ist Christ und ich möchte auch auf diesen Weg gehen. Und sie hat dort Verschiedenes wissen wollen, wie das denn nun wäre. Sie hätte natürlich auch ihren Freund fragen können, aber sie wollte es wahrscheinlich auch von Außenstehenden wissen. Vielleicht hat sie mich auch für einen Pastor gehalten, wenn dort einer in der schwarzen Jacke öffentlich betet. Ja, Gott ist nicht nur sonntags in der Kirche, bei mir und bei uns, sondern in jeder Minute unseres Lebens. An die Galater schreibt Paulus, ich lebe, doch nicht nun ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und wir dürfen das ausleben im Alltag. Ja, also das kann das Gebet sein beim Mittagessen oder es kann auch der Schlüsselanhänger sein. Es kann der Fisch sein auf unserem Auto, was Zeugnis gibt. Es gibt auch welche, die schicken Segenssprüche per SMS an ihre Freunde. Oder manche haben die Losung auf dem Bildschirmschoner, auch auf Arbeit. Und dann kommen mal andere und gucken mit rein und lesen das. Bei uns im Betrieb war das nicht verboten. Oder sie stellen einfach ihren Handyalarm auf eine christliche Melodie eines Liedes, was vielleicht auch andere kennen. Und wir werden ständig daran erinnert, bei diesen Gelegenheiten, Gott ist da, Jesus ist da, er will uns helfen. Wir dürfen innehalten, wir dürfen still werden, wir dürfen uns neu ausrichten, Kraft schöpfen, lassen uns Sorgen loswerden, Zuspruch hören und einfach mit ihm unterwegs sein. Ja, das Dritte in diesem Anspiel wäre gewesen, einen Christen lässt die Not anderer nicht kalt. Da hört eben der Christ von seinem Kollegen, von den Problemen, die er hat, von der Sorge, das Wochenende, ob sie es denn schaffen werden, und er bietet spontan seine Hilfe an. Ganz gleich, was er vielleicht sich vorgenommen hat, die eigenen Pläne und Ideen sind zweitrangig. Sie spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Ja, der Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht nur der hier im Raum neben mir sitzt, sondern eben auch der neben mir arbeitet, der im Gartenverein neben mir seinen Garten hat, in der Schule, der Banknachbar und. Ja, das ist der Kern unserer Botschaft, die Liebe. Die Liebe, die als Licht hinausleuchtet und hineinleuchtet in unsere dunkle Welt, wie auf diesem Bild, dass es vielleicht auch in unserer Stadt geschieht. In unserer Stadt, dass es ab morgen und in den kommenden Tagen viele Lichter gibt, viele Leuchtpunkte, woran sich Menschen orientieren. Ja, das Vierte ist, ein Christ, ein Gotteskind ist ein Bote, und lädt andere ein. Da lädt der Mann dem Anspiel spontan seinen Arbeitskollegen ein. Hätte vielleicht auch sagen können, ja, am Samstag habe ich keine Zeit, da muss ich in meinen Garten gehen, aber ich lade dich für Sonntag zum Gottesdienst ein. Hätte vielleicht nicht so eine Wirkung gehabt. Aber irgendwie sind dann Leute vielleicht auch in der Pflicht, naja, der hat mir so viel geholfen, der hat mich schon so viel eingeladen, der hat mir so viel Gutes getan, da will ich nur mal mitgehen. Ja, wenn es auch vielleicht dann diese Dinge sind, die anstandshalber geschehen, aber Gottes Wort, wenn das in die Herzen fällt, dann darf es auch auf diesem Grund, der vielleicht nicht tief gepflügt ist oder der vielleicht auch noch ein steiniger Weg ist, irgendwann einmal aufgehen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Einen Kranken besuchen, auch wenn er nicht zur Gemeinde gehört, Hausaufgabenhilfe geben, für Nachbarskinder oder für jemanden einstehen, der von anderen ausgegrenzt, der gemobbt wird, dort eben nicht mitzumachen. Schneeschippen in der Hausgemeinschaft, auch wenn ich gar nicht dran bin, oder eben beim Umzug helfen oder Patenschaften übernehmen, Geld spenden oder sich für Benachteiligte einsetzen, für Arme, Kranke, Schwache, die gibt es überall. Wir dürfen uns das zeigen lassen. Und wir dürfen auch nicht arrogant und besserwisserisch auftreten, ich weiß es, auch nicht vorlaut, sondern wir dürfen lieben. Dienend mit langem Atem und in dieser Liebe heraus dürfen wir auch die Andersartigkeit unserer Mitmenschen ertragen. Gottes Liebe darf für jeden sichtbar sein. Da gab es mal ein Lied, steht leider nicht in unserem Gemeindeliederbuch, auch nicht im Roten. Das hat der Sächsische Gemeinschaftsverband 1920 herausgegeben. Es ist von G. Frey. Den Vornamen habe ich nirgendwo gefunden. Wo es heißt, leuchten müssen wir. In der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Viele solche Lichter werden eine Macht, strömen goldene Strahlen durch die dunkle Nacht. Hör als Große und Kleine Jesu ernstes Wort, Lichter seid ihr, seid auf Erden treu an jedem Ort. Ja, solche Lichter dürfen wir sein, dazu segne uns unser Herr. Amen. Von dem Lied 603 wollen wir jetzt noch die letzten beiden Verse singen, 3 und 4, Lied 603.
Unser Vater im Himmel, wir sind dankbar für die Erinnerungen, die wir jetzt alle wieder auffrischen durften, dass wir Licht sein sollen in einer dunklen Welt und dass wir auch in dunkler Zeit leben. Das merken wir tagtäglich an den Umständen, die es auf der Welt gibt und an den Menschen, die uns umgeben. Und wir haben trotzdem von dir den Auftrag vernommen, dass wir in so einer Welt Licht sein sollen. Herr, du weißt, dass wir zu dir gehören und dass wir auch so leben können, dass wir gefragt werden von anderen. Herr, zu all dem hast du uns in diese Welt gestellt. Und wir möchten dich bitten, dass wir deinen Auftrag ernst nehmen und umsetzen und dass du uns die Kraft und den Mut dazu gibst, immer wieder neu. Herr, danke, wenn wir uns auch sonntags hier versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören und von dir neu die Stärke und die Bestätigung für solch einen Dienst in dieser Welt zu erhalten. Wir möchten dieses Wort auch in uns bewahren und dann schon und auch ab morgen wieder an den Plätzen, an die du einen jeden gestellt hast, bewahren und umsetzen. Also möchten wir uns dir auch für diesen Sonntag anbefehlen, für den Heimweg um deinen Segen bitten, und wir sind dankbar, dass wir uns in Ruhe und Frieden auf dein Wort konzentrieren konnten und auf deine Zusagen. Amen.
Amen. Ich darf noch eine Einladung aussprechen. Der Frank hat davon schon gesprochen. Gestern war die Aufführung des Musicals Acht kommen durch. Es gab etwas dort zu sehen, es gab zu hören und es gab auch was zu essen. Und für euch, die ihr nicht mit sehen konntet und nicht mit hören konntet, wird aber herzlich eingeladen, etwas zu schmecken davon. Das Kreuzfahrtschiff oder der Flugzeugdreher Arche Noah hat uns praktisch Kuchen mitgegeben. Und der steht dann draußen und ihr seid herzlich eingeladen, da etwas zu nehmen und etwas davon zu essen und zu kosten.
Ich darf jetzt am Ende der Stunde noch zwei Dinge euch mitteilen. Zum einen habe ich eine herzliche Einladung zum Seniorennachmittag. Am Montag, den 5. August um 15 Uhr hier auf dem Goetheplatz. Es geht um das Thema Edelsteine in der Bibel. Also alle Senioren sind dort herzlich eingeladen. Am Montag, den 5.8. um 15 Uhr. Zum Zweiten ist zu sagen, dass unser Bruder Karl-Heinz Pohle im Urlaub gestürzt ist. Er hat sich den Oberschenkel gebrochen. Er liegt zurzeit im Krankenhaus, im Küchwald-Krankenhaus, im Haus 6, Station 3, im Zimmer 21. Das Ganze ist passiert in Südtirol am Kaltener See. Er ist dort in einem Brixener Krankenhaus behandelt worden, sehr gut von einem Arzt, und er ist dann mit dem DRK Schwarzenberg hier rücktransportiert worden nach Deutschland. Ich soll noch sagen, dass er kein Telefon im Krankenhaus hat. Er kann also nicht angerufen werden. Allen Gästen möchte ich jetzt noch Grüße mitgeben nach Hause, hier von uns aus Chemnitz. Wir sehen uns wieder, so Gott will, am Mittwoch zur Bibelstunde und zur Gebetsstunde um 19 Uhr und 19.30 Uhr und am nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Zeit um 9 Uhr zum Mahl des Herrn und um 10 Uhr zur Wortverkündigung. Seid jetzt unserem Gott anbefohlen für den Nachhauseweg und für die kommenden Woche. Gott befohlen, auf Wiedersehen.